2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, wir haben Montag, den 13. März 2023. Es ist fast genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Sieg gegen die Spielvereinigung Fürth am vergangenen Samstag. Der FC St. Pauli kann einen fast 50 Jahre alten Vereinsrekord einstellen mit dem 7. Sieg in Folge. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Zunächst geht die Spielvereinigung mit 1:0 durch Ragnar Ache ist schon in der 6. Minute in Führung. Eben jener kann dann in der 10. Minute eigentlich das 2:0 aus Fürther Sicht nachlegen. Aber der VAR hat was dagegen mit einer knappen Abseitsstellung. Da ging es wohl nur um Millimeter. Das nutzt der FC St. Pauli in der 13. Minute durch Saliakas zum 1:1 Ausgleich. Und Dapo Afolayan kann mit seinem ersten Tor für Braun-Weiß in der 55. Minute auf den 2:1 Endstand stellen. Zwischendurch gab es noch eine rote Karte für Gideon Jung, aber dazu später mehr. Ich bin Yannick und begrüße wieder den Michael. Moin.
Moin Yannick, ich habe mich schon eingehamburgert.
Moin ist immer richtig, egal ob morgens, mittags oder abends oder nachts.
Ich finde es sehr, sehr witzig, das muss ich kurz gleich zum Einstieg, weil ich liebe das so abseitig zu werden im Podcast, weil Stefan Leitl, der Fürther Ex-Trainer, ist ja ein Hannover-Trainer jetzt und er hat in Fürth immer mit Servus begonnen und seit er in Hannover sagt er auch immer Moin auch von mir in der PK. Also man muss sich offenbar anpassen, das ist die sogenannte Assimilation auch, die braucht man als Fußballtrainer auch und als Journalist natürlich auch, damit ich hier zielgruppengerecht sprechen kann.
Das macht es auf jeden Fall immer sympathischer, gerade auch dann in der Außenwirkung auf die, in unserem Fall HörerInnen oder dann auf die Fans des Stefan Leitl, also des Vereins des Stefan Leitl.
Ich glaube, die Fans des Stefan Leitl sind rar gesellt mittlerweile in Hannover, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Genau, darum soll es heute nicht gehen. Wir schweifen schon nach 2 Minuten ab. Genau, bevor wir aber auf das Spiel vom Samstag kommen, erzähl dir erstmal, du warst ja schon seit Freitagmittag, glaube ich, in der Stadt. Wie ist denn allgemein so vielleicht bis zum Samstagmittag dein Aufenthalt in Hamburg so verlaufen?
Sehr weiß war der Aufenthalt, was nicht damit zu tun hatte, dass ich irgendwas auf dem Kiez eingekauft habe, was man berauschend zu sich nehmen konnte, sondern es lag tatsächlich an dem weißen Zeug, das vom Himmel kam. Es war wirklich krass zu sehen, so ab der Hälfte der Strecke war auf einmal alles weiß. Die Lüneburger Heide hätte man gut langlaufen können. Also wenn es so einen Weltcup gibt, mich erschreckt das ja immer wieder, dass man irgendwie noch Mitte März irgendwo Wintersport schauen kann, weil das gefühlt ja schon im Ende September losgeht. Aber Wintersportgebiet war die Lüneburger Heide keines und auch Hamburg hat mich mit sehr viel Schnee empfangen. Da ist er glücklicherweise, ja, in Klammern glücklicherweise nicht liegen geblieben. Es war dann so eine große Matschpampe, was natürlich immer super ist, wenn man dann so mit Sneakern und Rollkoffer durch eine Matschpampe laufen muss durch halb Hamburg. Ja, dann bin ich einem Tipp gefolgt, bin zu Steffen Hensler ins Ahoi gegangen, habe Fisch gegessen. Also richtiger Touri war ich da in dem Moment. War aber lecker, fand ich. Also da werden mich jetzt manche Hörerinnen und Hörer vielleicht hassen dafür, dass ich hier so in einen Yuppie-Schuppen gehe, aber ich fand's lecker. Und dann ja, war ich kurz im Hotel und dann habe ich einfach meine Füße genutzt und bin durch Hamburg gelaufen, habe mich etwas treiben lassen, war an den typischen Touri-Hotspots, bisschen am Wasser und ja, war relativ entspannt. Es war okay vom Wetter, hat irgendwann wieder aufgehört zu schneien. Ja, und dann abends war ich mit zwei netten Menschen aus der Fanszene des FCSP was trinken. Vielleicht kennst du ja die beiden auch, Yannick.
Flüchtig, ja. Also flüchtig. Wir waren in der Detlef Bremer Straße im Tippel 2. Der ein oder anderen wird das bestimmt was sagen.
Mit der Erlaubnis zu rauchen in diesem, das hat mich sehr verwundert in Hamburg, weil man das kennt man aus Franken und aus Bayern nicht.
Ja, und umgekehrt ist es, glaube ich, komisch, wenn man als HamburgerIn irgendwo hinkommt und dann sich erstmal wieder umgewöhnen muss, dass ja nicht grundsätzlich überall die Raucherlaubnis herrscht. Ich erinnere mich da an eine Auswärtsfahrt nach Düsseldorf, wo ich aus dem Bus kam und mit der Kippe im Mund, das ist vielleicht auch nicht so höflich, aber war damals so in den Laden ging und dann schon sehr schnell der Tür verwiesen wurde. Also die Umstellung funktioniert auch andersrum, beziehungsweise funktioniert eben nicht. Aber ja.
Ja, ich wollte dann, du hast was gerade, zeitlich bist du noch richtig. Ich wollte nach unserem Besuch noch anhängen, bevor wir zum Fußball kommen. Aber schließ doch mal unseren Besuch ab.
Genau, nebenbei lief noch ein bisschen Fußball. Wir haben uns auch so ein bisschen ausgetauscht und genau, ich fand es auch einen sehr netten Abend und mag das auch immer sehr. Ist mir jetzt noch nicht bei allen Gästen, die hier schon so mit mir im Gespräch waren, gelungen. Aber ich finde es immer schön, wenn man dann das Gesicht und zur Stimme und dann auch mal persönlich kennenlernen kann. Und wenn es dann wirklich passt, sich auch mal gemütlich auf ein Bier hinzusetzen oder in deinem Fall ein Wasser, dann ist das umso schöner. Dann erzähl mal weiter, wie wolltest du weitermachen?
Ja, wir hatten es ja schon in der Kneipe besprochen, dass ich ja nur eine Winterjacke dabei habe. Also ich hatte ein komplettes Outfit für den Samstag fürs Stadion dabei, aber natürlich nur eine Jacke, die danach roch wie ein alter Aschenbecher und ich dann verzweifelt versucht habe, die in irgendeiner Form auszulüften. Es ist mir insofern geglückt, dass in meinem Hotel die Fenster komplett aufgingen, obwohl dabei stand, ich kann nur kippen. Und dann habe ich halt nachts um 12 meine Jacke rausgehängt. Es war vielleicht nicht so klug, weil es sehr krass geschneeregnet hat. Das heißt, die Jacke war dann irgendwann patschnass. Und ich konnte das Fenster auch nicht mehr schließen, was nicht so gut war, weil in meiner Nähe sehr viele Kneipen waren. Das heißt, ich konnte auch nicht schlafen. Also das war ein verzweifelter Versuch, irgendwie dafür zu sorgen, dass meine Jacke nicht mehr so stinkt. Es ist eher so halb geglückt, aber ich hoffe, auf der Pressetribüne konnte man trotzdem sitzen in meiner Nähe. Nächstes Mal zwei Winterjacken mitnehmen nach Hamburg. Oder wenn Sommer ist, dann reicht einfach ein Pulli mehr.
Das stimmt wohl, ja. Also man sitzt ja zumindest an der frischen Luft auch bei uns auf der Pressetribüne und dann riecht es vielleicht nicht ganz so arg. Und ich glaube, zumindest die lokale Sportjournalie ist auch nicht komplett Nichtraucher. Aber das kann ich auch nur aus der Ferne mutmaßen. Gut, dann genug des Smalltalks sozusagen und wir kommen mal wirklich dann auf das Spiel vom Samstag zu sprechen. Euer Trainer Zorniger hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass die Spielvereinigung den FC St. Pauli durchaus vor Aufgaben gestellt hat, die der FCSP nicht lösen konnte und ja, würdest du dem erstmal soweit zustimmen, dass die erste Hälfte, jetzt mal vielleicht mal abgesehen von dem aus braun-weißer Sicht glücklichen VAR-Entscheid und eher unglücklich aus Sicht der Fürther, würdest du ihm zustimmen, dass die Fürther es in der ersten Hälfte insgesamt ganz gut gemacht haben?
Also diese Metapher von Aufgaben stellen, Voraufgaben stellen, dem Gegner Aufgaben stellen, die er nicht lösen kann, die benutzt Alexander Zorniger sehr, sehr gerne. Das war jetzt nichts Neues, aber er will das eben und er hat es in St. Pauli jetzt mal wieder geschafft tatsächlich. Tim hatte in der PK dann ja auch nachgefragt, wie das denn gelungen sei. Also man hat das von der Haupttribüne sehr gut gesehen, dass der Linksverteidiger alias linker Schienenspieler Marco John im Spielaufbau sehr oft in die Mitte gezogen ist, weil man das Zentrum überladen wollte und man hat sich auch öfter mal über links durchkombiniert, unter anderem. Also das 0-1 ist ja über die linke Seite gefallen, zwar nach einer Ecke, aber ist eben über links gefallen. Später nochmal gab es eine größere Chance von Tobias Raschel, der freistehend am Tor vorbeigeschossen hat. Das ist auch über links entstanden. Also es ist schon gelungen, dadurch, dass man eben einen Spieler aus dieser Dreier-Fünferkette, also den Linksaußen, immer ins Zentrum gezogen hat, dass man da eben mehr Menschen hatte, die spielen konnten. Und es hat den FC St. Pauli tatsächlich vor einige Probleme gestellt. Ich hätte gerne das Spiel gesehen, wenn es nach 10 Minuten 0-2 gestanden hätte. Du sagtest gerade, der VAR hat entschieden, dass Ragnar Ache, also er hat nicht entschieden, er hat es bewiesen, dass Ragnar Ache minimal im Abseits stand bei diesem 0-2. Aber das hätte ich natürlich gerne gesehen, was aus vierter Sicht, vor allem jetzt nach einer nicht so guten Phase, man hat ja jetzt, es war am Ende dann die vierte Auswärtsniederlage in Folge. Das hat man jetzt da nicht gesehen, fand ich, dass da eine Mannschaft spielt, die zuvor drei Auswärtsspiele in Folge verloren hatte und die auch zuletzt zu Hause nicht gewonnen hatte, also die insgesamt mit nur 2 Siegen in die Rückrunde gestartet war. Es sah schon gut aus, sah sehr gut aus und gesagt, 0-2 hätte stehen können, es hätte dann durch Tobias Raschel auch wieder 1-2 stehen können, also es wäre alles drin gewesen und ich glaube auch, dass in der zweiten Halbzeit sehr vieles drin gewesen wäre für Fürth, wenn nicht, wie du schon angesprochen hattest, Gideon Jung, der natürlich nicht aus Hamburg kommt, wie Alexander Zorniger in der PK sagt, der aber 7 Jahre beim HSV gespielt hat, nicht eine, nicht so kluge Aktion gebracht hätte und deswegen vom Platz gefliegt, also das war schon wirklich spielentscheidend aus Fürther Sicht, dann 45 Minuten lang gegen den FC St. Pauli, der den Rückenwind aus 6 Siegen in Folge hatte, war es natürlich extrem schwierig zu spielen. Was man aber trotzdem noch sagen muss, ist, dass die Mannschaft, also die vierte Mannschaft, wirklich alles versucht hat. Also sie ist dann am Ende, wenn man die reine Kilometerzahl anschaut, mit einem Mann weniger genauso viel gelaufen wie der FC St. Pauli. Und das zeigt ja, dass da jemand schon alles versucht hat. Also man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht gewollt hätte, dass sie sich nicht gestemmt hätte gegen diese Niederlage. Aber Tobias Raschel sagte nach dem Spiel zu mir, der FC St. Pauli hat sie dann irgendwann auch schon ziemlich hergespielt. Also war jetzt kein wahnsinniger zweite Halbzeit des FC St. Pauli, aber in diesem, sagen wir mal, Verwaltungsmodus hat es schon geklappt, den Ball einfach in Reihen des FC St. Pauli zu halten, weil irgendwann noch die Kräfte schwanden auf der Seite und dann war es tatsächlich am Ende dann auch ein verdienter Sieg für den FCSP.
Ja, jetzt hast du schon quasi das Fazit sozusagen vorweggenommen. Ich würde gerne noch mal kurz in der ersten Halbzeit bleiben, also tatsächlich kommt halt die Spielvereinigung wesentlich besser aus der Kabine zum Anpfiff, als der FC St. Pauli das tut. Und gerade das 0-1, da umkurvt Regotta ja quasi 5 Spieler des FC St. Pauli wie Slalomstangen, hat Tim es, glaube ich, in seinem Spielbericht kurz nach Abpfiff schon thematisiert oder angesprochen oder genannt. Da habe ich so gedacht, okay, was ist da los? Wie kann der da so einfach durchkommen? Und niemand hat irgendwie die Möglichkeit, ihn da auch nur annähernd vom Ball zu trennen. Das sah gar nicht mal so gut aus. Und
Also aus Fördersicht sah es gut aus, ja.
Das glaube ich dir wohl. und dann fällt kurz danach das vermeintliche 0-2. Und was vielleicht der Unterschied ist zur Hinrunde, jetzt so auch aus Fansicht, ein Kumpel von mir, der neben mir auf der Südkurve stand, oder in der Südkurve stand, sagte dann ja, oder im Nachgang dann ja, ich auch bei dem 0-2 habe ich noch nicht dran geglaubt, dass das hier verloren ist. Und das ist vielleicht so ein Spirit, den hat ja dann auch Fabian Hürzeler angesprochen, dass eben seine Mannschaft gerade nach diesem dann doch nicht gegebenen 0-2 sich nochmal aufgerafft hat und nochmal dann ja auch entsprechend zurückgekommen ist. Also dass da vor allem es jetzt am letzten Samstag eine Frage der Mentalität war und jetzt nicht gerade des schönen Fußballspiels, wie er es glaube ich nannte, sondern vor allem der Mentalität des sich Zusammenraufens und ja die Aufgabe annehmen. Und dann spielt ihr natürlich, hast du ja auch schon gesagt, in die Karten, dass Gideon Jung da, ich glaube, Zorniger hat einen Bärendienst genannt, seinem Team erweist. Und du hast ja auch auf der PK eine Nachfrage gestellt. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon neue Erkenntnisse gibt. Ihr hattet das, glaube ich, mit Asta.
Ja, Asta vor 2 Wochen in Kaiserslautern, genau. Also ich wollte ihn nochmal nachfragen, weil es war halt schon auffällig, weil es war vor 2 Wochen, hat Asta wegen eines Schubsers und wegen eines Foulspiels nach 30 Minuten schon gelb-rot gesehen. Da war Zorniger sehr erbost und hat es dann auf, also ich hatte ihn damals gefragt, was er sich dachte in dem Moment, als Asta nach einer halben Stunde vom Platz flog. Und dann sagte er eben, das wäre ein Bärendienst gewesen und das würde richtig teuer für den Spieler, auch teurer als jeder Strafenkatalog es womöglich vorsieht. Und deswegen hatte ich nochmal kurz nachgefragt, aber ich kam noch gar nicht zum Ende. Ich wollte meine Gedanken noch sortieren. Dann hat Zorniger ja schon geantwortet und sagte, dass es für ihn genauso ein Bärendienst sei. Also die PK. Also ist, glaube ich, für alle empfehlenswert und ich allgemein sind PKs mit Alexander Zorniger. Hab mir auch an den Reaktionen der Hamburger Journalisten gemerkt. Sind schon für sehr viele Menschen sehr aufheiternd, weil er nicht nur in Phrasen spricht, sondern auch sehr offen und vielleicht manchmal für manchen auch zu offen und zu kritisch auch über seine eigenen Spieler spricht. Aber das war schon sehr erhellend, ja. Und klar, also das darf Gideon Jung in dem Moment nicht passieren. Und ist bitter, weil Gideon Jung, den ja mancher tatsächlich in Hamburg noch als, also mehr, hat Gideon Jung damals mir erzählt, dass er von vielen so als der Sündenbock hingestellt wurde für den verpassten Wiederaufstieg damals beim HSV mal. Und es gab mit Sicherheit Leute, die ihm das gegönnt haben, diesen Fehler dort zu machen. Aber ist bitter für ihn, weil er in Fürth wirklich in den letzten Wochen so der stabilste Innenverteidiger war.
Ja, gut, ich meine, da Fehler von Ex-HSVern, da rennt man bei uns natürlich offene Türen ein. Auch hier, Rick van Drongelen, der jetzt für Hansa Rostock spielt, der ist da auch immer ja gerne als 12. Mann sozusagen auf unserer Seite gesehen sozusagen. Ja, aber wie du schon sagst, es war natürlich im Endeffekt, und das hat ja auch Zorniger so gesehen, doch spielentscheidend, dass ihr dann den Winterneuzugang, den einzigen Winterneuzugang hatten wir ja im Vorgespräch angesprochen, Lukas Petkoff musste dann runter und Michalski ist für ihn gekommen, um einfach hinten besser zu stehen und kompakter zu stehen. Ihr habt dann nach der Halbzeit mit einem 5-3-1 gegen den Ball gestanden und im späteren Verlauf auf einen 4-3-2, meine ich mich zu erinnern, genau. Tim analysiert, um dann nochmal Druck zu machen. Und es gab ja auch noch durchaus die eine oder andere Chance. Und wenn man jetzt so, um nochmal auf die braun-weiße Fanbrille zu kommen, wenn man da jetzt so die Fansicht auf den Tribünen gegenüber der Sicht unseres Trainers gegenüberstellt, mir wäre es schon lieber gewesen, sie hätten einfach noch ein 3-1 gemacht. Einfach damit man da nicht bis zum Schluss zittern muss. Wobei, auch da, das hatte Tim auch in seiner Analyse, dass einfach unsere Verteidigung mittlerweile sowas von sicher steht. Ich hatte auch einen Tweet, ich weiß gar nicht mehr, welcher User das war, aber dass irgendwie jetzt der andere Verein hier aus der Stadt sich gestern 4 Tore gefangen hat und wir haben einfach nur 3 Gegentore in 7 Spielen. Das fand ich eine sehr schöne Gegenüberstellung und spricht ja auch dafür, dass wir vor allem defensiv das trotzdem gut über die Bühne bringen könnten. Aber für mein Nervenkostüm wäre es schon angenehmer gewesen. Wenn zum Beispiel Hartl, der hat ja eine große Chance, glaube ich.
Baccarada ja auch nochmal kurz nach dem 2-1 schon. Also es gab diese Möglichkeiten ja auf jeden Fall. Also ich hatte in meinem Spieltext auch direkt im Spielbericht, der nach dem Spiel online ging, geschrieben, dass die vierte Abwehr so ein bisschen wie Kinder beim Freischwimmerabzeichen da geschwommen sind in dem Zeitraum. Also das Tor ist ja gefallen, da hat er, also über dieses 2-1 für den FCSB haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber Michalski hätte ja gerne, oder war der Wunsch, dass Michalski da hinten wieder etwas mehr Stabilität reinbringt, dass man eben weiterhin mit dieser Dreierkette spielen kann. Auch mit einer Dreierkette, die in der Hinrunde 3-0 gespielt hatte in den ersten 3 Spielen von Zorniger, unter anderem gegen den HSV auch, kein Gegentor bekommen hatte. Und das sah jetzt nicht so souverän aus, würde ich mal sagen, vor diesem 2-1. Also war das Kopfballduell, das Haddad, ich glaube, gegen Daschner sogar noch gewinnt. aber dann klärt er in den freien Raum rein und Michalski denkt sich, also entweder dachte er, wäre noch auf der Bank oder dachte sich, naja, wäre auch schön, wenn der FCSW mal wieder ein Tor schießen könnte. Also das war eine ganz seltsame Situation und ich kann es mir bis jetzt nicht erklären, was er da gemacht hat. Also er hätte einfach zum Ball gehen und können und ihn wegschlagen können. Stattdessen hat, ich muss den Namen immer wieder, er heißt Dapo, ne? Dapo Afolayan heißt er. Ola Dapo.
Ola Dapo, wir sagen einfach Dapo und ich habe mir jetzt angewöhnt, Afolayan zu sagen.
Dapo Afolayan, der durfte tatsächlich dann sehr frei zum Abschluss kommen. Also es war so ein kleines Geschenk vielleicht für sein erstes Zweitligator. Auf das die anderen Vierter sehr gerne verzichtet hätten, weil das natürlich dann nochmal schwieriger ist. Also wenn dieses Spiel länger unentschieden steht, geht natürlich nochmal mehr. Und die einzige Chance, die du jetzt angesprochen hattest aus vierter Sicht, war ja tatsächlich auch noch während dieses 5-3-2, kurz nach der Pause von Ragnar Ache, nach einem individuellen Fehler in der Abwehr des FCSP. Aber so viel mehr ist danach ja auch nicht mehr passiert an klaren Chancen. Also da hat man dann schon gemerkt, dass die Kräfte schwanden auf vierter Seite. Und deswegen konnte der FCSP auch ruhigen Gewissens da einfach in den Verwaltungsmodus schalten, auch wenn das für viele Fans, kann ich mir vorstellen, nicht so leicht ist.
Nee, absolut nicht. Würdest du denn eurem Trainer zustimmen, dass es am Ende, also ich glaube, er hat es sogar sehr glücklich gesagt auf der Konferenz, dass es ein sehr glücklicher Sieg für St. Pauli war, oder geht das unterm Strich für dich in Ordnung?
Also nach 94 oder 93 Minuten, die es war, ich glaube 94 waren es ja am Ende, da geht das für mich schon in Ordnung, aber nach der ersten Halbzeit würde ich jetzt schon sagen glücklich, also weil wenn Fürth 2-0 führt, auch was mir ein bisschen zu kurz kam noch in vielen Betrachtungen ist, also Lehrt Pakarada ist ja nachgewiesenermaßen einer der besten Zweitliga-Außenverteidiger. Und wie er dort aussah in dem Duell mit Simon Asta, wo sich manche hier wunderte, warum der in Fürth spielt, also Tim zum Beispiel, warum der spielt und nicht Marco Maihöfer. Ich glaube, in dem Spiel hat man gesehen, warum Simon Asta derzeit in Fürth spielt und wo man mit Maihöfer einen der besten Zweitliga-Außenverteidiger hat. Also das sah schon sehr gut aus. Und wenn es da 2-0 steht und man dieses Tor eben nicht kassiert, was danach fällt, und es gab ja weitere Möglichkeiten, also wenn es zur Pause 0-2 steht, dann bin ich mir sicher, dass Fürth dieses Spiel gewinnt. Weiß ja auch, also in Gleichzahl immer einschränkend dazu gesagt. Insofern war es schon glücklich, fand ich, also weil wenn es 2-0 steht, man hat dann schon auch gemerkt, dass so gewisse Unzufriedenheit auf den Rängen da war, dass auch eine Ruhe eingekehrt ist, fand ich. Es war relativ still in dem Moment und erst durch diese VAR-Entscheidung ist dann wieder das Milan-Tor aufgewacht, weil dann von der Gegengerade kam mir ein sehr lautes St. Pauli entgegen und das war so für mich, also dieses Abseits-Tor, das nicht gegeben wurde und dann die roten Karte waren so für mich die zwei Wendepunkte dieses Spiels. Und wenn es die nicht gegeben hätte, glaube ich, hätte Fürth da schon gut was mitnehmen können. Und ja, das ist halt dann so, wenn eine Mannschaft halt 6 Spiele in Folge gewinnt, dann schüttelt sie auch sowas ab, hat man ja gesehen. Und das hat ja eigentlich gar nichts ausgemacht. Ist schon auch stark, aber also glücklich würde ich schon sagen, in Anbetracht der Geschehnisse, die es davor gab. Aber jetzt dann, wenn man es mit der zweiten Halbzeit in Fürther Unterzahl sieht, war schon auch okay so.
Okay, ja, ich glaube auch, also wie du es schon angedeutet hast, wenn du einfach aus einer ungeschlagenen Serie im Kalenderjahr 2023 kommst, dann ja, hast du vielleicht auch einfach das Spielglück oder auch Spielentscheidungen einfach auf deiner Seite. Und ja, man kann jetzt viel spekulieren, was gewesen wäre, wenn Gideon Jung noch auf dem Platz hätte bleiben dürfen und Petkov nicht hätte ausgewechselt werden müssen, um eben die Formation umzustellen auf dieses besagte 5-3-1. Aber das ist natürlich jetzt auch müßig. Hast du, also man kann vielleicht noch erwähnen, dass, weil es ja bei unserem Auswärtsspiel in Paderborn Conte genauso ergangen ist, sogar von der Bank aus, dass er erst gelb wegen Meckerns sieht und dann noch gelb-rot wegen Beklatschen dieser Entscheidung. Ähnlich war es ja bei Morides, der für ein Foulspiel, glaube ich, gelb sieht und dann das so ein bisschen beklatscht, wie es einfach anscheinend seine Art ist. Und da konnten wir, glaube ich, auf unserer Seite dann auch froh sein, dass es bei Gelb geblieben ist. Womit wir vielleicht, um das Sportliche abzuschließen, zum Schiedsrichter Felix Zweier kommen können.
Wollen wir das wirklich?
Zumindest kurz, weil ich muss sagen, also im Vorfeld kursierte gerade auch auf Social Media so ein bisschen, ja gut, dann reißt unsere Siegesserie jetzt halt, wenn wir Felix Zweier zum Spiel gegen Fürth bekommen. Und ich muss sagen, gut, der Anspruch ist auch nicht sonderlich hoch, den ich jetzt an die Leistung des Felix Zweier im Spiel von Samstag gestellt habe, aber für Zweier-Verhältnisse fand ich es in Ordnung. So, bewusst zu sagen, ne, die Messlatte lag auch nicht sonderlich hoch. Ganz einfach, weil er schon das zweite Mal in dieser Saison gegen unser Spiel gepfiffen, sagen wir einfach mal, gepfiffen hat. Und viele sich sicherlich noch dran zurückerinnert haben, dass es beim Spiel gegen Hannover einen zumindest streitbaren Handelfmeter gab. Und die Person Felix Zweier einfach hier nicht sonderlich gut gelitten ist. Aber wie würdest du vielleicht aus relativ neutraler Sicht. Ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrung als Vierter mit Felix Zweier ist, aber wie würdest du seine Leistung beurteilen?
Hey, auch weil du vorhin einen Tweet angesprochen hattest, der ist mir auch gerade im Kopf, ich weiß leider nicht mehr, von wem der war, aber so der Werdegang von Felix Zweier von einem durchschnittlichen Bundesliga-Schiedsrichter zu einem durchschnittlichen bis von vielen negativ gesehenen Zweitligaschiedsrichter ist schon auch spannend. Also das dafür, dass er mal vor einigen Jahren so als schon als Schiedsrichtertalent galt, ist, hat er jetzt durch seine viele verschiedene Fehlentscheidungen, die er hatte, ob jetzt dann immer alle wirklich so riesengroß waren, aber es gab immer mal wieder Fehlentscheidungen, hat sein Ruf schon sehr gelitten, wobei ich auch sagen muss, dass der Leistungsstand des deutschen Schiedsrichterwesens schon sehr niedrig ist, finde ich. Also es gibt immer wieder Ausreißer, gibt wieder gute Schiedsrichter, aber bitter ist aus Fürth, dass sich das zum Beispiel Dennis Aitekin, der Fürther Spiele nie pfeift, weil er hier aus der Gegend kommt.
Mm, da hatten wir es am Freitagabend auch von, ne?
Genau, ja. Und ja, also eigentlich muss er da Mori das Gelb-Rot geben. Das wurde jetzt nachher nicht mehr groß thematisiert, weil andere Dinge das eben überlagert haben, aber also das muss er eigentlich sehen. Und also ich habe mir die Szene noch ein bisschen nochmal angeschaut mit Gideon Jung. Ja, klar, aber ein anderer Schiedsrichter hätte womöglich auch gesagt, Daschner schiebt auch ein bisschen mit. Aber er hat eben auch gleich sofort auf Rot entschieden und man kann es auch geben, aber es passte so ein bisschen in so ein Bild. Ich fand ihn in dem Spiel jetzt gar nicht mal so schlecht generell, aber ich bin jetzt kein Fan von Felix Zweier und ich möchte auch nochmal gerne über Schiedsrichter reden. Klar, es ist ein undankbarer Job und man kann eigentlich nur alles falsch machen, aber es ist schon so, dass deutsche Schiedsrichter in letzter Zeit sehr vieles falsch machen, auch in Fürth. Also wie oft sie da Dinge nicht gesehen haben, also das Abseits von Ache jetzt auf St. Pauli, das konnte er wahrscheinlich nicht sehen, weil es so eine Fußspitze nur war oder der Linienrichter nicht, aber es gab Fürther Spiele in den letzten Wochen, da gab es teilweise 2 Meter Abseitsentscheidungen und das hat der Linienrichter nicht gesehen. Also diese abnehmende Qualität finde ich schon wirklich hart und ich weiß nicht, woran das liegt. Also ob man zu früh Leute befördert, ob der VAR da die Entscheidungshoheit dem Schiedsrichter auf den Platz nimmt. Aber das jetzt, also Felix Zweier ist also einer der bekanntesten Namen, aber da ist er einer in einer Reihe vieler Schiedsrichter, die jetzt meist sehr durchwachsen pfeifen, finde ich.
Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und also gut, aber er überragt natürlich gerade in den Diskussionen unter Fans dann doch schon die Negativ, also er ist so in den Negativ-Top 3, würde ich sagen. Und tatsächlich, also hätte er die rote Karte nicht gegeben, hätte er natürlich bei uns auch wieder seinen Ruf auf negative Art und Weise bestätigt, weil ja, natürlich kann man sagen, er ist da mit Daschner im Ringkampf so ein bisschen, aber er bringt ihn ja schon eindeutig zu Boden und
er drückt halt auch leicht Daschner, aber gut, man braucht da nicht aus Fürther Sicht sich beschweren, das ist eine rote Karte, die man geben kann und insofern, das war einfach unklug, sagen wir es mal so, von Gideon Jung, aber
ja.
Fürth hat nicht wegen des Schiedsrichters verloren, sagen wir es mal so. Und er hat das Spiel auch nicht kaputt gemacht. Vielleicht ist das ja schon mal ein Fortschritt.
Das stimmt. Und vielleicht hat Holniger ihn ja mittlerweile mal in den Arm genommen. Und Gideon Jung geht's wieder
ja, gut. Heute wahrscheinlich nicht. Heute war ja kein Training. Aber ich weiß nicht, wie sie es am Sonntag nach dem Auslaufen gemacht haben, ob er es da schon gemacht hat. Ich glaube, das erste Training ist am morgigen Dienstag. Also, Schauen wir mal. Ich werde es beobachten, wenn ich wieder beim Training bin, ob er ihn mal in den Arm nimmt. Aber also das ist bei Zorniger tatsächlich ja so. Also, wenn ich noch diese eine Minute ausschweifen kann, er hat ja. Also der ist ja bekannt dafür, dass er Spieler auch mal öffentlich kritisiert. Das ist ihm auch schon zum Verhängnis geworden. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Als er in Stuttgart war, hat der junge Timo Werner damals, glaube ich, mit 19 ein Tor gemacht und hat dann so Küsschen auf die Tribüne geschickt zu seiner Freundin und hat dann aber kurz danach, Zorniger sagt ja, aufgrund dieser Küsschen eine Riesenchance vergeben und das Siegtor vergeben für den VfB Stuttgart. Und dann hat Zorniger ihn, diese Küsschen-Geste nachgeäfft und hat gesagt, so ungefähr, wenn er ein guter Stürmer wäre, hätte er erstmal das Tor gemacht und dann Küsschen geschickt. Also er macht es schon gerne, dass er Spieler auch öffentlich kritisiert. Das ist natürlich sehr gefährlich, finde ich auch. Also wenn man halt mal dann irgendwie jeden Spieler mal kritisiert hat, dann irgendwann kann die Stimmung natürlich auch umschlagen in der Mannschaft. Andererseits ist so eine Klarheit in der Kommunikation natürlich auch sehr wichtig. Und bei einer Mannschaft, die jetzt dann doch, wie Fürth, wieder im Abstiegskampf angekommen ist. Man hat jetzt noch 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist eine Dynamik, die das annehmen kann, die nicht gut ist, wenn man halt jetzt in der Rückrunde nur 2-mal gewonnen hat in 7 Spielen. Und auch also das Problem ist ja, so gute Leistungen zu zeigen und dann trotzdem immer wieder zu verlieren, wie jetzt auf St. Pauli, ist sehr gefährlich. Und da tut es gut, wenn ein Trainer da ist, der einfach Dinge benennt und nicht schönredet. Also das machen Fußballtrainer ja auch gerne, dass sie Dinge beschönigen und dass sie noch im Negativen das Positive irgendwie suchen. Und da ist mir ein Trainer viel lieber, der einfach auch alles klar anspricht. Aber was soll er sagen? Nee, war gut von Gideon Jung, war ein Fehler der gesamten Mannschaft. Nein, war es nicht. Es war halt einfach ein Fehler von ihm. Er kann den Ball einfach wegschlagen und dann passiert gar nichts. Aber ja, ich glaube, die Mannschaft hat ihn lieb und er hat die Mannschaft meistens auch lieb.
Alles klar. Gut, lassen wir es einfach damit beim Sportlichen vielleicht bewenden. Und du hast ja gerade schon gesagt, das führt jetzt durchaus noch zu den Kandidaten im Abstiegskampf gezählt werden kann. So einen kleinen Ausblick könnten wir gleich noch machen. Dann würde ich das Sportliche an dieser Stelle abschließen und an mich selbst in die Werbung gehen geben. Und dann machen wir mit dem Drumherum weiter. Ding Dong. Kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich trinke heute im Anschluss an die Aufnahme zum Schneiden das Frischer Traum Bio. Dabei handelt es sich um einen Gemeinschaftssud von Kehrwieder und Riedenburger und es wurde frischer Bio-Kalister-Hopfen dafür geerntet und wurde weder getrocknet noch behandelt, sondern direkt ins Riedenburger Brauhaus gebracht. Besonders angesprochen hat mich bei diesem Bier das Cover von der Künstlerin Katja Marx, die dort die Göttin Habonde auf dem Frontetikett verewigt hat, die für Freude, Fülle, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Glück, Magie und Reinigung steht und in ihren Händen trägt sie die Symbole für Bier und Feuer. Dieses und viele andere spannende Biere findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Das Sportliche haben wir abgeschlossen und bevor wir so einen kleinen Ausblick machen, es gab ja vor allem in der Halbzeitpause einiges auf den Rängen zu sehen, wo sich auch der Fürther Gästeblock beteiligt hat, nämlich sehr viele selbstgemalte Transparente zum Thema oder gegen Mackertum und gegen Sexismus. Mein persönliches Highlight war auf der Südtribüne keine Macker in den ersten 100 Reihen. Das fand ich ganz schön. Und,
tut sich die deutsche Ultraszene schwer.
Ja, gut.
Kleiner Einwand.
Ja, aber ich denke, die Botschaft dahinter ist klar und auch viele andere Transparente haben eindeutig klar gemacht, wie wichtig auch ein klares Statement in diese Richtung ist, weil da müssen wir auch niemandem was vormachen. Auch beim FC St. Pauli gibt es durchaus Vorfälle, die in Richtung Mackertum und Richtung Sexismus gehen. Und da ist sicherlich keine Kurve vorgefeilt. Umso wichtiger, dass man dann ja im Nachgang des Frauenkampftages vom 8. März dann nochmal das angesprochen und thematisiert hat, auch in vielfältiger optischer Sicht. Ich glaube, bei euch ging es dann im Gästeblog auch vor allem darum, Sexismus aus den Köpfen und aus den Stadien zu bekommen. Ich finde einfach, das als wichtige Botschaft, wo auch große Teile des Stadions mitgemacht haben, einfach als gelungene Aktion. Es war ein schönes Gesamtbild da in der Halbzeitpause. Wie hast du das von deinem Presseplatz aus wahrgenommen?
Ich habe erstmal rein ausführt, dass ich geguckt, was im Gästeblock passiert. Und hast du ja gerade schon erwähnt, da gab es auch zwei Tapeten zu dem Thema. Und dann habe ich versucht, ein bisschen so meinen Blick schweifen zu lassen. Man konnte natürlich nicht alles lesen, weil manches sehr klein geschrieben war. Da hat man gemerkt, dass manche jetzt vielleicht nicht die geübten Tapetenmaler sind, die jetzt jede Woche eine Tapete malen. Aber es war schon ein gutes Bild. Und es passte natürlich auch dann zum, sagen wir mal, also die Musik, die kam, ist ja auch bekannt in diesem Moment. Auch eine Band, die in Fürth sehr oft und sehr gerne auftritt, Los Fastidios. Also es war einfach schön und wenn man jetzt andere Stadien kennt und welches Klientel da rumläuft, war das auf jeden Fall eine wohltuende Abwechslung, weil ich denke, wir brauchen jetzt beide, unsere politische Gesinnung ist bekannt, und sonst wird man es auch nicht verstehen. Also fand ich sehr sympathisch und dass es in vielen anderen Stadien nicht passiert, zeigt ja schon, dass es notwendig ist, es zu tun.
Genau und wie gesagt, ich glaube auch da ist am Millerntor der Weg noch nicht zu Ende gegangen, sondern muss einfach stetig weiter beschritten werden. Da sind schon gute Pfade ausgetreten worden durch auch vergangene Fangenerationen, aber ja, das ist einfach ein Weg, der stetig weiter gegangen werden muss. Gut, das zum Geschehen im Stadion. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal schauen, wie es jetzt für unsere Vereine weitergeht. Der FC St. Pauli reist am kommenden Sonntag zum SV Sandhausen und empfängt gleich darauf in der Woche nach der Länderspielpause den SSV Jahn Regensburg, also zwei Duelle gegen die absoluten Kellerkinder stand heute.
Wären zwei Siege aus Fürther Sicht auch, also es hätte keiner was dagegen, wenn der FCSB irgendwann bei 9 Siegen in Folge steht, würde ich jetzt mal sagen.
Es hätte auch niemand aus St. Pauli Sicht was dagegen, aber Leute, die schon länger ans Millerntor gehen oder auch auswärts fahren, wissen, dass gerade der SV Sandhausen und auch ab und zu der SSV Jahn Regensburg gerne mal Stolpersteine darstellen und gerade als mittlerweile Tabellen-Siebter dann zu Gast beim ja, je nachdem, auf welchem Platz sie dann stehen, aber auf jeden Fall auf den Abstiegsrängen wahrscheinlich immer noch, wenn sie sich jetzt nicht zwischenzeitlich da irgendwie befreien. Gerade gegen solche Gegner stolpert der FC St. Pauli zumindest in der Vergangenheit ganz gerne mal. Wer weiß, ob das jetzt aktuell auch zutrifft. Dann spielt man auf einen Samstagabend unter Flutlicht beim 1. FC Heidenheim. Da vielleicht nochmal der Hinweis, dass man sich zum Sonderzug anmelden kann, der nur stattfindet, wenn genug Tickets gebucht werden. Dann empfängt man Eintracht Braunschweig und dann wartet das Derby im Volkspark. Wie geht's für die Spielvereinigung Fürth weiter?
Also ich jetzt auf, ich dachte, du zählst sie natürlich auf. Es wird sehr, sehr spannend für die Spielvereinigung. Nein, ich habe sie im Kopf, weil wir heute Vormittag im Fürther Flachpass, in dem wir, dann will ich jetzt mal an der Stelle einfach ganz unverschämt Werbung machen. Wir haben heute Vormittag auch über dieses Spiel geredet und die neue Aufnahme ist, eine neue Folge ist schon raus. Es wird für Fürth jetzt sehr, sehr spannend. Ich habe vorhin schon erwähnt, man hat jetzt 7 Punkte in 7 Spielen nur geholt. Und man spielt jetzt gegen den 1. FC Magdeburg, der die Spielvereinigung sogar in der Tabelle überholt hat. Das heißt, es wird ein extrem wichtiges Heimspiel, das man eigentlich gewinnen muss. Und dann nach der Länderspielpause stehen 2 Auswärtsspiele an für die Spielvereinigung, was auch nicht schön ist, denn die Spielvereinigung ist mittlerweile seit dem Sieg von Jan Regensburg bei Holstein Kiel letzter in der Auswärtstabelle. Auch das immer vergleichen mit dem Bild, das man in der ersten Halbzeit von dieser Mannschaft auf St. Pauli gesehen hat. Schwer verständlich, aber sie ist es. Bislang nur 1 Auswärtssieg und 3 Unentschieden mit 6 Punkten letzter der Auswärtstabelle. Spielt man in Paderborn und dann in Sandhausen. Also 2 auch undankbare Spiele. Vor allem, weil man gegen Sandhausen eigentlich auch gewinnen muss oder zumindest nicht verlieren darf. Und dann geht es danach weiter mit einem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe es parallel nochmal aufgemacht kurz. Aber es kommen schon jetzt richtungsweisende Spiele. Also genau, Freitag 14.04. gegen Jahn Regensburg zu Hause. Also auch unter Flutlicht, aber halt Freitagabend unter Flutlicht. Dann geht es nach Rostock und dann kommt Heidenheim nach Fürth. Also das sind jetzt auch keine allzu schönen Spiele. Und ja, Fürth hat jetzt 27 Punkte. Da müssen schon ein paar dazukommen, dass man nicht bis zum 34. Spieltag zittern muss oder vielleicht sogar ganz unten reinrutscht. Und insofern, ein erster Schritt wäre jetzt mal das nächste Spiel gegen Magdeburg da halten, dass wir alle Fußballprofis und sagen, von Spiel zu Spiel denken, weil das nächste ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges. Und wenn man sieht, wie der 1. FC Magdeburg derzeit auftritt, wie formstark er ist, dann wird es auch für Fürth eine sehr große Aufgabe.
Okay, dann werden wir beobachten, wie es für die Spielvereinigung weitergeht und natürlich hoffen, das ist ja auch dann ganz in eurem Sinne, dass wir gegen den SV Sandhausen und zu Hause gegen Jahn Regensburg die Serie fortsetzen können. Zumindest ungeschlagen zu bleiben, finde ich zumindest ganz schön, gerade in den Heimspielen. Das hat ja auch in der Hinrunde zumindest dafür gesorgt, dass man ein paar Punkte gesammelt hat, dass man zumindest zu Hause die Punkte entweder behalten oder nur teilweise abgegeben hat und nicht verlieren konnte oder verloren hat. Michael, hast du noch was? Sonst würde ich in eigener Sache nochmal in Sachen Frauenfußball oder Fußball der Frauen was loswerden wollen. Oder hast du noch berühmte letzte Worte?
Ne, ich möchte nichts mehr über dieses Spiel sagen nach fast 2 Stunden Podcastaufnahme und gefühlten 15 Texten. Ich möchte es einfach vergessen jetzt, dieses Spiel.
Gut, dann haken wir das ab. Das ist auch für mich, da ja hier durchaus auch, genau wie meine Kollegen, leider nicht gegendert wäre. Ich würde mich auch freuen, wenn wir mal eine weibliche Stimme im VDS-NDS-Team hätten. Aber das ist ja jetzt gerade nicht der Punkt. Jedenfalls ist es auch für mich oftmals sehr therapeutisch gewesen, dann das Spiel nach dem Gespräch abzuhaken. Deinen Podcast Fürther Flachpass habe ich auch im VDS schon in den Shownotes verlinkt, werde ich jetzt auch im NDS tun. Wer da mal reinhören möchte, kann das natürlich auch sehr gerne tun. Und dann, hatte ich ja im VDS auf das Derby der ersten Frauen hingewiesen. Das fand gestern in Norderstedt statt. Es hatten auch einige Leute den Weg dorthin gefunden. Leider gab es trotzdem eine 0:5 Niederlage aus braun-weißer Sicht. Es geht aber direkt schon weiter nach dem Derby, ist vor dem Pokalspiel und das Halbfinale des Verbandspokals, heißt es, findet schon am Mittwoch statt an der Feldarena und es spielt die erste Frauen des FC St. Pauli gegen die zweite Frauen des FC St. Pauli. So hat das Los entschieden, womit klar ist, dass im Finale, im Mai ist das, glaube ich, oder Mai oder Juni, auf jeden Fall braun-weiße Beteiligung dabei sein wird. Von daher, wenn ihr am Mittwochabend noch nichts vorhabt, kommt doch gerne an die Feldarena. Wer das noch nicht kennt, das sind die Kunstrasenplätze hinter dem Millerntor, so wie unsere StadionsprecherInnen das auch immer gerne ankündigen. Gut, Michael, ich danke dir für deine Zeit, für die beiden Gespräche und werde beobachten, ob sich die Möglichkeit ergibt, dass wir uns nächste Saison wiederhören oder ob die Fürther bis zum Schluss zittern müssen. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann euch auch danke fürs Zuhören und genau, wir sehen uns Mittwoch an der Feldarena und wenn nach Sandhausen fährt, eine gute Reise und in den nächsten Tagen kommt dann dort das VDS-Gespräch von Kasche. Macht's gut.